Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir fragen in der kommenden Stunde, wie sich Geschichte anhand von Alltagsobjekten erzählen lässt. Eines der erfolgreichsten Museen Berlins, das DDR-Museum, das bekommt eine neue Zweigstelle im Osten der Stadt. Dann besuchen wir die Pariser Fashion Week und sprechen über die Modebranche im Umbruch und einen Trend zum Fell. Wir erinnern an eine wichtige Stimme gegen die Apartheid. Der südafrikanische Dramatiker Ethel Fugard ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Und wir gratulieren einer unerschrockenen iranisch-deutschen Künstlerin. Parastu Foroha erhält den Gabriele-Münter-Preis und gleich ist sie hier zu Gast in Fazit. Und ich freue mich sehr, jetzt mit einer Künstlerin zu sprechen, die sich ausgesprochen mutig und hartnäckig seit Jahren einem brutalen Regime widersetzt, einem Regime, das ihre Eltern umgebracht hat und sie selbst vor Gericht. Parastu Foroha ist eine der prominentesten Stimmen der iranischen Gegenwartskunst, 1962 in Teheran geboren. Sie lebt seit 1991 in Deutschland und ist international bekannt für ihre aktivistisch-politisch-künstlerische Arbeit. Heute Abend erhält sie dafür den Gabriele-Münter-Preis. Nach 8 Jahren Pause ging diese Auszeichnung in diesem Jahr an Parastu Foroha. Vor der Preisverleihung in der Berliner Akademie der Künste habe ich Sie am Telefon erreicht. Schönen guten Abend, Frau Foroha, und herzlichen Glückwunsch zum Gabriele-Münter-Preis.
Schönen guten Abend und herzlichen Dank.
Wir leben ja in einer Zeit, in der das gesellschaftliche Leben von zunehmendem Rassismus gekennzeichnet ist, von Ressentiments, aber auch von Rückschritten in Sachen Gleichberechtigung. Was bedeutet es da für Sie, diese Auszeichnung zu erhalten? Die erinnert ja explizit an eine fortschrittliche Künstlerin und wird verliehen an Künstlerinnen über 40 Jahren mit 20.000 Euro dotiert. Also was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?
Oh, das bedeutet für mich große Freude, ein Gefühl der Anerkennung und genau wie Sie sagten, besonders in dieser Zeit, wo man Ausgrenzung erlebt, als Künstlerin, als Frau, aber auch als Immigrantin, als Exilantin, als Geflüchtete. Das ist total wichtig, sich so plötzlich mit so einer Ehrung mitten in der Gesellschaft zu fühlen, integriert zu sehen, bestärkt zu sehen in den Themen dass ich versucht habe, seit Jahren mit reinzubringen in den Gesellschaft.
In der Jurybegründung heißt es, Sie würden in Ihrer Arbeit die biografische Erfahrung als Exilantin mit einer universellen künstlerischen Sprache verbinden, die über geografische und kulturelle Grenzen hinausreicht. Fühlen Sie sich da gut beschrieben?
Ja, ich finde das sehr gut beschrieben. Besonders wenn man aus einem Nahostland kommt, mit den Elementen arbeitet, die sich auch mit diesen kulturelle Zugehörigkeit verbinden, wird man aber in der Ansätze, in der Arbeit sofort nur dort platziert und damit die Verantwortung der Wahrnehmung oder Beteiligung, der auch außerhalb dieser Grenzen, diesen Ursprung vorhanden sind, das wird nicht mehr irgendwie wahrgenommen. Man wird als jemand, der nur Themen, die mit Iran zum Beispiel in meinem Fall zu tun haben, gebrandmarkt. Dabei sind die universelle Themen und ich versuche immer irgendwie auch einen Weg zu finden, diese Zugehörigkeiten aufzubewahren, damit zu arbeiten, aber auch zu öffnen und Möglichkeiten anzubieten, die man das auch global sieht und irgendwie auch damit umgeht.
Sie sagen, Ihre Kunst verhandelt immer auch universelle Themen. Dann sprechen wir doch mal über Ihre Kunst. Sie sind ja bekannt für meist raumfüllende Arbeiten. Da gibt es zum Beispiel die Installation The Time of the Butterflies. Die wurde in vielen großen internationalen Museen gezeigt. Da verbinden Sie so eine große Zartheit mit ganz brutalen Details. Also man sieht Wände voller Schmetterlinge mit hellen Flügeln, ganz zarte Ornamente. Und wenn man das genauer betrachtet, dann wird in diesen Ornamenten werden Folter- und Mordszenen gezeigt. Und wie ich erfahren habe, heißt Schmetterling auf Persisch Parvaneh. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus.
Ja.
Und so hieß ihre Mutter, die ja, ich hatte es schon erwähnt, gemeinsam mit ihrem Vater 1998 vom iranischen Geheimdienst ermordet wurde, weil sie bekannte Führungsfiguren der Opposition waren. Also diese Einbettung des Grausamen in etwas Schönes, Leichtes, also dieses Spiel mit Schönheit und Gewalt, was reizt sie daran?
Eigentlich, das ist auch entstanden vielleicht aus eigene existenzielle Erfahrungen, indem man das Leben volle Wucht seiner Schönheit, aber auch volle Wucht der Unmenschlichkeit, der repressive Strukturen da irgendwie dagegen wirken, wahrnimmt. Und ich versuche aus diesem Moment heraus einfach Bilder zu erschaffen, die das kommunizierbar machen und der Betrachter hineinzieht in den Moment der Ambivalenz, diesen Widersprüchlichkeit oder Gleichzeitigkeit der Gegensätze. Und das ist genau der Moment, wo leichte Lesbarkeit eigentlich der Bilder unterminiert wird und ein Gefühl der Beteiligung, Wahrnehmung, der auch mit Verantwortung zu tun hat, entsteht. Ich versuche, so eine Situation herzustellen und denke, dass Kunst Wege öffnen kann, um Konfliktsituationen wahrnehmbar zu machen und die Verantwortung, die damit verbunden ist, Raum zu öffnen, um dann auch die Leute nehmen das mit und ich hoffe, dass es Erweiterung der Wahrnehmung passiert und irgendwie damit umgegangen wird.
Es gibt eine andere Arbeit von Ihnen, die heißt Dokumentation. Ich glaube, die ist auch eigentlich noch nicht beendet. Die war vor einem Jahr im Berliner Schinkel-Pavillon zu sehen. Das ist so eine Sammlung auch von Artikeln, Fotos, Amtsschreiben, die belegen, wie sie sich um die Aufklärung des Mordes an ihren Eltern bemühen. Es wurden ja bislang nur die Handlanger dieses Mordes wirklich bestraft, nicht aber die Strippenzieher dahinter. Sie fahren jedes Jahr im Herbst, im November nach Teheran zurück. Am 21. November ist dieser Todestag. Sie fahren in ihr Elternhaus, um an diesen Mord zu erinnern, aber sicherlich auch als Mahnung. Haben Sie keine Angst, bei der Einreise nach Teheran verhaftet zu werden? Immerhin wurden Sie ja schon mal 2009 angeklagt und vor Gericht gestellt wegen eines Kunstwerkes. Und Sie wurden auch schon mal an der Ausreise aus dem Iran gehindert. Also haben Sie keine Angst, wenn Sie jedes Jahr zurückfahren in dieses Land, dass Sie doch eines Tages wieder verhaftet werden könnten?
Doch, diese Angst ist immer begleitet einem. Die Angst trägt auch die Tage vor dieser Abreise. Die Angst um mich, mein Leben, die Stabilität, den ich versuche in meinem Leben herzustellen, aber auch die Sorge um meine Liebsten, die mein Schicksal mittragen. Das schwingt immer ständig alles mit. Und es ist auch ein Kraftakt, jedes Mal oder immer wieder sich diese Situation zu stellen. Jedoch denke ich oder versuche ich, die Entscheidung und diesen Weg nicht meine Angst zu überlassen, sondern auch der Souveränität, der solche regressive Strukturen versuchen, einem zu berauben, bei mir zu behalten, dass ich irgendwie mich dagegen stelle. Das ist immer ein Aktivwerden in einer Situation, dass der andere Seite einem in Passivität und Aufgeben drängen will.
Schützt vielleicht ein bisschen die internationale Aufmerksamkeit, die natürlich jetzt auch durch so einen Preis noch mal stärker wird?
Ja, das schützt auch, das schützt, das, weil es irgendwie auch Verbundene bedeutet. Bedeutet, dass die Leute irgendwie auch genau, um zurückzukommen zu der ersten Frage, solche Anerkennung zeigt, dass das, was man macht und tut, wichtig ist vor Zivilgesellschaften. Und genau da, an diesem Punkt setzt es auch weiter, wenn ich in Gefahr bin, ist es wichtig, dass ich Rückendeckung bekomme von der Presse, von Künstlern, Freunden, von der Politik, von alles, das irgendwie auch diese Gesellschaft zusammenhält.
Jetzt ist es fast 3 Jahre her, Frau Frohruha, dass die Bewegung Frau, Leben, Freiheit landesweit im Iran protestierte gegen die Tötung von Mahsa Amini. Was hat sich seitdem verändert?
Großes hat sich verändert. Mit dieser wunderbaren Bewegung hat es große Sichtbarkeit erlangt, was unter der Haut der Gesellschaft sich verändert hatte. Und es ist eine komplette kulturelle Wandel zugunsten der Frauen, zu der anderen, zugunsten der Diversität in dieser Gesellschaft. Und auch wenn das Regime versucht, mit voller Wucht und wirklich heimtückische Gewalt diese Bewegung nach hinten zu drängen, zum Stillstand gebracht hat und all das. Aber diese Bewusstseinsveränderung ist vollzogen. Das ist auch der Punkt, das mir persönlich totale Hoffnung gibt, wenn ich weiterhin in Straßen Teheran, zum Beispiel im November war ich dort, und auf die Straßen laufe und viele Frauen sehe, die weiterhin unverschleiert, trotz aller Strafen, ob es Geldstrafe ist, Gefängnis ist, alles, trotzdem sich dieser Schleierzwang widersetzen und versuchen, diese Bewegung irgendwie aufrecht zu erhalten, auch wenn es nicht in Demonstrationen auf der Straße ist, ist es in kleinen Zellen der Widerstand vorhanden und zeigt sich immer wieder und es gibt einem Hoffnung.
Das sagt die iranisch-deutsche Künstlerin Parastu Forouhar. Wir haben vor der Preisverleihung des Gabriele-Münter-Preises gesprochen. Der wurde heute Abend in Berlin an Sie verliehen. Ich danke für das Gespräch und ich wünsche eine schöne Feier.
Danke Ihnen.
1961, das war das Jahr, in dem die Apartheid durch Gründung der Südafrikanischen Republik Verfassungsrecht wurde und in dem Nelson Mandela in den Untergrund ging. 1961 war auch das Jahr, in dem der Dramatiker Ethel Fugard erstmals nachhaltig auf sich aufmerksam machte. In seinem Theaterstück Blutsband wurde erstmals die Rolle eines Schwarzen von einem Schwarzen gespielt und nicht wie sonst üblich von einem geschminkten Weißen. Das Stück über den Wahnwitz der Klassifizierung von Menschen nach Hautfarben wurde ein Erfolg. Es tourte und wurde 25 Jahre später im Jahr 1986 am Broadway gespielt. Zeit seines Lebens hat der südafrikanische Autor Ethel Fugard seine Stimme erhoben. Seine Stücke prägten das Protesttheater gegen die Apartheid. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. Stefan Überbach erinnert an ihn.
Er war ein außergewöhnlicher Erzähler in außergewöhnlichen Zeiten und er war das moralische Gewissen einer ganzen Generation. So wie Staatspräsident Cyril Ramaphosa werden viele Südafrikanerinnen und Südafrikaner Ethel Fugard in Erinnerung behalten. Der Schriftsteller und Dramaturg gilt als eine der größten Literatur- und Theaterikonen des Landes. Aufgewachsen in einem weißen Slum im damaligen Port Elizabeth, wurde er schnell zu einem entschiedenen Gegner der Apartheid, ließ Schwarze und Weiße gemeinsam auf der Bühne auftreten und zog sich damit den Zorn des rassistischen Unterdrückerregimes zu, das ihm für mehrere Jahre den Pass wegnahm und dafür sorgte, dass er viele seiner Stücke nur im Ausland veröffentlichen und produzieren konnte. Ramaphosa-Sprecher Vincent Magwenya. Neben dem eindrucksvollen Werk, das er hinterlassen hat, wird man sich an Ethel Fugard erinnern, weil er eine Ausnahme unter den Millionen weißer Südafrikaner war, die ungerührt die Augen verschlossen haben vor den Ungerechtigkeiten, die in ihrem Namen begangen wurden. Autorenkollege Ismail Mohamed sagt es so: Seine Feder war ein Arsenal, das der Apartheidstaat nicht kontrollieren konnte. Mehr als 30 Stücke hat Ethel Fugard geschrieben und darin das Leid der schwarzen Mehrheitsbevölkerung während der Zeit der Rassentrennung thematisiert. Zum Beispiel den Pass, den alle Nicht-Weißen damals immer mit sich führen mussten. The stamp decided whether you could live and work in the city. Ein Stempel darin entschied, ob man in der Stadt leben und arbeiten konnte. Ein anderer Stempel, ob man sich mit seiner Frau treffen durfte. Jeder Aspekt des Lebens stand in dem schrecklichen kleinen Buch. Das Sharpeville-Massaker begann, als viele Menschen davon genug hatten und während einer Demonstration ihre Pässe verbrannten. Und das war der Moment, als die Polizei das Feuer eröffnete. In Sharpeville starben 69 schwarze Demonstranten. Mehr als 200 wurden zum Teil schwer verletzt. 1960 war das. Das Jahr, in dem Fugard begann, an seinem Roman Tsotsi zu arbeiten, seine seinem vielleicht bekanntesten Werk. Tsotsi ist ein Slangwort aus den südafrikanischen Townships. Übersetzt heißt es so viel wie Gangster. Das Buch erzählt von einem jungen Killer, der ein Auto überfällt, die Besitzerin niederschießt, dann auf dem Rücksitz ein Baby findet und für das Kind Vatergefühle entwickelt. 2005 wird der Roman verfilmt und im Jahr darauf als bester ausländischer Beitrag mit dem Oscar ausgezeichnet. Das Ende der Apartheid in seinem Heimatland und die ersten freien Wahlen 1994 hat der Autor als prägendes Erlebnis in Erinnerung.
It was a moment of unbelievable euphoria.
Es war ein Moment voller unglaublicher Euphorie, höchstens noch vergleichbar mit dem Fall der Berliner Mauer. Und was damals in Südafrika den Ausschlag gegeben hat, war der Dialog. Feinde redeten miteinander, es gab Gespräche, so wie im Theater. Ich meine, besser geht es nicht. Aber nur wenig später weicht die Euphorie der Ernüchterung, dem Gefühl, betrogen worden zu sein. Desillusioniert sei er, sagte Arthur Fugard schon vor 20 Jahren, angesichts der grassierenden Korruption im Land oder der Tatsache, dass sich Südafrikas Regierung dem mörderischen Treiben des Mugabe-Regimes in Simbabwe nicht entschieden entgegengestellt hatte.
Things aren't too well, to put it mildly.
Die Dinge stehen nicht zum Besten in meinem Land, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und mir ist klar geworden, dass das neue Südafrika die Wachsamkeit der Schriftsteller tragischerweise genauso dringend braucht, wie das im alten Südafrika der Fall war. Am Wochenende ist Arthur Fugard in Stellenbosch in der Nähe von Kapstadt im Alter von 92 Jahren nach langer Krankheit gestorben.
Stefan Überbach erinnerte an den südafrikanischen Schriftsteller und Theatermacher Arthur Fugard. Die Modewelt versammelt sich derzeit bei der Pariser Fashion Week. Nach New York, London und Mailand werden hier noch bis morgen die neuen Herbst-Winter-Kollektionen der Luxus-Designer-Label gezeigt. Von Dior über Yves Saint Laurent bis Chanel. Dabei scheint die Modewelt im Umbruch zu sein. Anlass für uns mal zu schauen, wie sich die Szene verändert, seit einige neue Designer an die Spitze berühmter Häuser getreten sind. Und einer, der sich da bestens auskennt, ist Patrick Pendiuk. Er leitet das Moderessort bei der Deutschen Vogue und ist gerade zurück aus Paris. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Schönen guten Abend, Herr Pendiuk.
Hallo, guten Abend.
Viele Häuser bekommen gerade eine neue Leitung, andere suchen noch, scheint irgendwie, als gäbe es einen Umbruch. Erinnert Sie das auch ein bisschen an die 90er Jahre, als so eine ganze neue Generation große Häuser übernahm, wenn wir mal so an die jungen britischen Designer denken, wie Alexander McQueen oder John Galliano?
Ich glaube, dass diese großen Umstrukturierungen in der Mode immer sehr phasenweise kommen. Das hat aber mehrere Gründe. Also einerseits ist das natürlich auch altersbedingt. Bestes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel Dries Van Noten, der in den Ruhestand gegangen ist. Aber es ist auch gerade wieder eine Zeit des wirtschaftlichen Umbruchs. Und viele Unternehmen hoffen quasi auf den frischen Wind, der auch neue KundInnen in die Boutiquen führt und die Umsätze steigen lässt. Also zuletzt gelang das ja vor allem bei Alessandro Michele bei Gucci oder Daniel Lee bei Bottega Veneta besonders gut. Und aktuell, so scheint es, wenn es mal nicht so gut läuft, trennen sich leider viele Häuser etwas übereifrig von ihren KreativdirektorInnen. Das ist jetzt aber auch keine Eigenart der Mode. Das ist in vielen DAX-Unternehmen genau das Gleiche mit dem Top-Management. Die Zeit, in der man sich beweisen kann, wird einfach immer knapper und aktuell staut es sich sehr viel zusammen an Wechsel.
Dann schauen wir vielleicht mal auf ein paar konkrete Beispiele. Sie haben ja gerade schon Dries Van Noten erwähnt. Vergangenes Jahr hat der Belgier angekündigt, sich zurückzuziehen. Als Nachfolger wurde der 33-jährige Belgier Julian Klausner zum neuen Kreativdirektor ernannt. Wie sieht denn jetzt Dries Van Noten ohne Dries aus? Ist Herr Klausner ein würdiger Nachfolger?
Tatsächlich von all den Debüts und Kollektionen, die ich jetzt gesehen habe, war ich am meisten gespannt und auch am kritischsten bei Dries Van Noten. Das liegt unter anderem auch daran, dass ich selbst seit vielen Jahren bei Dries Van Noten einkaufe. Aber ich war tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht, wie gut das funktioniert hat. Der Brandfit, also quasi wie eine Person zu einer Marke passt oder eben nicht passt, ist da quasi perfekt. Also Julian Klausner ist der richtige Deckel für den Topf in dem Fall. Das Gute an Dries Van Noten ist, dass es, und damit meine ich die Marke an sich, dass es dort immer viel, viel mehr um die Mode und die Marke an sich ging, weniger um den Designer selbst. Dries ist und war ein sehr, sehr zurückhaltender Mensch, hat sehr wenig Interviews gegeben. Ihm war diese Öffentlichkeit fast schon unlieb. Und er hat vor allem seine Mode sprechen lassen mit all ihren Farben, mit den Verzierungen, den Kombinationen, also mit all diesen Codes, für die Dries van Noten bekannt war. Und das hat Julian Klausner tatsächlich perfekt weitergeführt.
Ja, wenn wir jetzt mal beschreiben, was für ein Stil das ist, das Dries van Noten Mode ausmacht, lässt sich das mit wenigen Worten umreißen?
Ich würde es mal sagen, es ist intelligenter Reichtum. Es geht bei Dries van Noten nie darum zu klotzen, aber es wird mit besonderen Textilveredelungen gearbeitet. Es sind tolle Stoffe, es sind wundervolle Farben und die ganze Kombination eines Dries van Noten Looks ist eigentlich so die Essenz des Ganzen. Also da wird nicht sparsam mit irgendwie Mustern umgegangen, da wird irgendwie ein Material auf das nächste draufgelegt. Es wird viel experimentiert mit Farbkombinationen, mit Musterkombinationen. Ja, es ist quasi ein Gesamtkunstwerk.
Auch mit Spannung erwartet wurde die Kollektion von Givenchy. Dort hat Sarah Burton frisch übernommen. Zuvor war sie 26 Jahre bei Alexander McQueen. War das ein überzeugendes Debüt für Sie?
Es war auf jeden Fall eine sehr kluge Kollektion. Was Sarah Burton gemacht hat, kann man gerade bei sehr vielen DesignerInnen beobachten. Prêt-à-porter-Mode, also die Mode von der Stange in Anführungsstrichen, bekommt immer mehr Couture-Referenzen. Das heißt, dass dieser Stangenware, um es jetzt mal sehr salopp zu umschreiben, wird mehr Wertigkeit und mehr Liebe zum Detail geschenkt. Das heißt, sehr viel Fokus lag auf Verzierungen, auf Schnitten. Es wurde experimenteller gearbeitet. Und was mir bei ihr besonders gut gefallen hat, was auch viele andere Designer gerade machen, ist, sehr viel Fokus lag auch auf der Rückenseite der Entwürfe. Es lohnt sich also, alles doppelt und dreifach anzuschauen. Ist vielleicht auch eine gute Taktik, um KundInnen dazu zu animieren, mehr auszuprobieren und wieder in die Stores zu gehen und sich einfach länger mit einem Teil zu beschäftigen und im besten Fall sich in eins zu verlieben.
Dann schauen wir auf noch eine andere Luxusmarke, bei der es ein Debüt gab, Tom Ford. Heider Ackermann hat seine erste Kollektion gezeigt. Kann er in die Fußstapfen des großen Designers treten, der ja die 90er und die 2000er Jahre so stark geprägt hat?
Ich glaube, es geht weniger darum, in Fußstapfen zu treten, als adäquate neue zu machen. Ich glaube, das ist auch das Problem, wieso der letzte Creative Director Peter Hawkings, der, glaube ich, unter einem Jahr nach Tom Ford in das Unternehmen reingekommen ist und dann wieder gegangen ist, wieso das so ein kurzeres Prozedere war. Bei Heider Ackermann ist es gelungen, diese Ästhetik, die Tom Ford geprägt hat und für die so berühmt geworden ist, einfach in die Moderne zu bringen. Ich finde, man kann Tom Ford schlecht kopieren, denn nicht mal Tom Ford hätte sich selbst kopiert, würde er jetzt auch diesen Job machen, sondern würde das Ganze mehr in die Zukunft bringen. Wie schon bei Tom Ford geht es jetzt auch bei Ackermann weiter um das Thema Verführung, nur eben auf eine sehr, sehr subtile und sehr moderne Art und Weise. Und das Gute ist an Heider Ackermann, er hat einen sehr, sehr prägnanten Stil, der durch besondere Materialien und vor allem sehr interessante Farben besticht. Und da hat er es geschafft, die sehr subtil in diese Tom Ford-Ästhetik reinfließen zu lassen. Das heißt, einerseits, man erkennt Heider Ackermann als Designer in diesen Entwürfen, gleichzeitig fühlt es sich an, nicht wie etwas, was Tom Ford früher gemacht hat, sondern was vielleicht Tom Ford jetzt gemacht hätte.
Yes. Könnte man sagen, dass die Mode immer auch so ein bisschen so ein Lebensgefühl widerspiegelt? Wir leben gerade leider in sehr dystopischen Zeiten. Hat sich das in irgendeiner Form auf die Fashion Week in Paris übertragen oder auf die Arbeit der Designer?
Für mich persönlich war die größte Überraschung, und das betrifft nicht nur Paris, sondern auch Mailand, das Thema Pelz. Also Pelz, soweit das Auge reicht, sei es Echtpelz, Lammfell, Schieling, aber auch sehr viele vegane Alternativen. Die Ästhetik wurde wirklich gerade von fast allen Marken reetabliert und das gar nicht mal so subtil, wie man meinen würde. Also es sind teilweise bodenlange, übermenschlich große Mäntel in jeder zweiten Kollektion, Pelzkragen, die ganze Gesichter verschlucken und begraben. Es hatte etwas sehr Animalisches und Rohes und versprühte auch so leicht so einen Schutzfaktor. Also man kann da natürlich sehr viel reininterpretieren. Geht es darum, sich für kalte politische Zeiten zu wappnen? Suchen die Menschen mehr Schutz? Gehen wir zurück zu unseren Anfängen? Oder wollen wir vielleicht einfach etwas Kuscheliges auf unserer Haut spüren? Dieses Thema muss auf jeden Fall sehr, sehr viele Designer aus verschiedenen Blickwinkeln beschäftigt haben, weil es tatsächlich wirklich die größte Konstante von all den Shows ist, die wir jetzt für Herbst-Winter gesehen haben.
Nach all dem, was Sie in den vergangenen Tagen auf den Laufstegen gesehen haben, wie schätzen Sie die Qualität dieses Jahrgangs ein?
Der wirtschaftliche Druck, den gerade viele Marken begegnen, geht natürlich nicht spurlos an den Laufstegen vorbei. Inflationen und gestiegene Kosten nagen natürlich auch an den Verkaufszahlen mancher Modemarken. Es gibt aber daraus zwei Auswege. Einerseits kann man natürlich noch kommerzieller werden, das machen einige Marken, ist aber langfristig oft fatal und nur ein mittelfristig guter Weg, um Geld einzufahren. oder man wird eben noch exklusiver und konzentriert sich mit dem Hauptgeschäft dann mehr auf das Top-Klientel. Aber da muss man natürlich mit mehr locken als nur mit ein paar lieblosen Logo-Shirts. Es ist also gerade sehr viel Kreativität und Ideenreichtum gefragt, um die Kunden und Kundinnen wieder in die Stores zu bringen und dazu zu motivieren, Geld auszugeben.
Sehen Sie denn derzeit frische Talente, die der Mode wirklich ganz neue Impulse geben, wie eben schon in den erwähnten 90er Jahren?
Ich glaube, das Wichtigste bei dieser Betrachtung ist, und vor allem, wenn man mal vielleicht mal vom Thema von deutschen DesignerInnen spricht, lohnt sich, glaube ich, vor allem ein Blick auf den Nachwuchs, von dem wir zum Beispiel auch in Deutschland sehr, sehr viel haben. Also natürlich gibt es auch in Deutschland, wenn man sich die Berlin Fashion Week anschaut, irgendwie viele große Namen, die sehr gefällig und kommerziell arbeiten. Gleichzeitig auch aber eine Menge an DesignerInnen, die absolut mit internationalen KollegInnen mithalten können. Sei es, weiß ich, Namen wie William Fan, SF1OG, Kasia Kuhaska, das sind teilweise Designer und Labels, die Stars einkleiden, Mode in der ganzen Welt verkaufen. Das Problem am Modestandort Deutschland ist halt einfach nur, dass oft diese lokalen Designer erst dann gewertschätzt werden, wenn auch aus dem Ausland Applaus kommt. Ehrlicherweise glaube ich, was Nachwuchs angeht, ist tatsächlich Deutschland und Berlin der beste Standort, der sehr viel interessantes Design hervorbringt, wenn man danach sucht.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, werden deutsche Designer immer erst geschätzt, wenn das Ausland sie entdeckt hat.
Oft, ja. Ja. Der Bezug zu deutschen Designern ist in vielen Köpfen leider noch sehr beschränkt, ehrlicherweise. Also es passiert oft, dass wenn zum Beispiel deutsche Designer sich in der Luxusmode ansässig werden, dass dann viele Kunden sagen, bevor ich 2000 Euro für einen Mantel bei dem deutschen Designer ausgebe, gehe ich dann doch lieber zu Luxusmarke XY, was einfach eine falsche Herangehensweise ist. Deutschland kann Luxus und Deutschland kann auch Luxusmode. Man muss einfach nur dem Ganzen offener begegnen und nicht erst dann sich darauf setzen, wenn alle im Ausland schon längst davon überzeugt sind.
Die Modebranche im Umbruch. Wir sprachen aus Anlass der Pariser Fashion Week, die morgen zu Ende geht, unter anderem mit dem Label Chanel. Vielen Dank an Patrick Pendjuk. Er leitet das Moderessort bei der Deutschen Vogue. Ich danke Ihnen, Herr Pendjuk, ganz herzlich für Ihre Zeit.
Vielen lieben Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen jetzt von Thorsten Föste.
Die Philippinen präsentieren sich zum ersten Mal auf der Leipziger Buchmesse. Nach Angaben der Veranstalter wird die Inselgruppe mit rund 150 Titeln vertreten sein. Die Themen sind vor allem Klimawandel, Kolonialismus, Globalisierung und soziale Ungleichheit. Außerdem gibt es jede Menge Comics und Mangas zu sehen. Die Leipziger Buchmesse dauert vom 27. bis zum 30. März. Auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober sind die Philippinen dann Ehrengast unter dem Motto »Fantasie beseelt die Luft«. Das Geschäft mit der bildenden Kunst ist im Jahr 2024 eingebrochen. Durch die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, die politische Unsicherheit in den USA und die abgekühlte Konjunktur fielen die weltweiten Einnahmen aus den Kunstauktionen um etwa ein Drittel auf 9,9 Milliarden US-Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit 2009, wie aus dem Jahresbericht der Kunstpreisdatenbank ArtPrice hervorgeht. Dennoch habe das Volumen der verkauften Werke mit mehr als 800.000 Transaktionen einen Rekord erreicht, erklärte ArtPrice-Leiter Thierry Ehrmann. Dieser gleiche den Rückgang aus und sichere dem Kunstmarkt Liquidität. Eine Neuigkeit auf dem Kunstmarkt des Jahres 2024 war ein KI-Gemälde, das vollständig von dem autonomen Roboter AIDA geschaffen wurde. Ein Bieter kaufte das Bild für 1,1 Millionen Dollar. Gerechnet worden war mit 120.000 bis 180.000 Dollar. Das Bild zeigt den britischen Wissenschaftler Alan Turing, der als Vater der modernen Computerwissenschaft gilt. Beim Film gibt es einen Job, der einen Schauspieler zum Star machen kann. Die Person, die das Casting, also die Besetzung, vorbereitet. Seit 2019 wird diese Leistung bereits von der Deutschen Filmakademie ausgezeichnet. Jetzt bekommt die Castingdirektorin Andorte Braker den Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises. Braker hat unter anderem an den Filmen Das Experiment, Der Bader-Meinhof-Komplex, Elementarteilchen, aber auch Stonk, Nirgendwo in Afrika, Der Untergang und Fabian oder Der Gang vor die Hunde mitgearbeitet. Braker erhält den Preis am 9. Mai. In der 70er-Jahre-Fernsehserie Neues aus Uhlenbusch spielte er den Briefträger Heini und war dadurch wohl einer ganzen Generation bekannt, der Schauspieler Hans-Peter Korff. Jetzt ist er mit 82 Jahren gestorben, das teilte seine Familie mit. Korff spielte in mehr als 160 Film- und Fernsehproduktionen mit. Darunter auch im 80er-Jahre-Straßenfeger Diese Drombusch. Dort verkörperte er den Familienvater Siggi. Korff selbst nannte Siggi in einem Interview nach eigenen Angaben mal, Zitat, eine kleinbürgerliche, armselige Arschgeige. Der Drehbuchautor sei daraufhin beleidigt gewesen und habe ihn bereits in der Folge 13 aus der Serie herausgeschrieben. Jobs bekam er trotzdem, unter anderem bei Loriot im Film Papa Ante Portas und immer wieder im Theater.
Und jetzt reisen wir gemeinsam in die Geschichte, genauer gesagt in die DDR-Geschichte. Alltagsgegenstände aus der DDR haben das DDR-Museum in Berlin-Mitte bekannt und erfolgreich gemacht. Doch inzwischen sind es so viele Objekte, die da zusammengetragen worden sind, nämlich 360.000, dass sie in einer riesigen Halle in Berlin-Spandau gelagert werden musste, für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das ändert sich jetzt, denn am kommenden Sonntag, am 16. März, da können die Besucher einen Großteil davon jetzt sehen. Dann eröffnet das neue Depot in Berlin-Marzahn. Und wie es dazu kam und was es dort zu sehen gibt, das kann uns jetzt Erik Strohmeier-Wimmer erklären. Er leitet die Sammlung. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Strohmeier-Wimmer, ein Depot als Ausstellungsraum, das klingt jetzt erstmal nicht so wirklich sexy. Wie genau sieht das denn da aus?
Wie es halt in einem Depot aussieht tatsächlich. Also es bleibt am Ende ein Depot. Wir öffnen es nur für die BesucherInnen.
Also praktisch wie so ein großes Möbelhaus, muss man sich das vorstellen, voller Dinge?
Genau. Dieser Vergleich wird sehr häufig von JournalistInnen gebracht. Gerne wird IKEA als Vergleich herangezogen, das bei uns in der Nähe ist. Genau, es ist letztlich eine große Lagerhalle, in der wir ein Hochregallager haben, in dem wir einen Großteil der Objekte lagern. Dazu kommt dann noch eine Halle, in der unsere Fahrzeuge stehen.
Also zwei Hallen. Und was genau wird man jetzt dort sehen? Also sowas vom DDR-Föhn über die Sandmännchenpuppe bis hin zum DDR-Kraftfahrzeug. Was gibt's zu sehen?
Sie haben den Punkt schon sehr gut getroffen. Genau das wird man sehen können. Also einerseits wird man einen Blick hinter die Kulissen werfen können, wie Museen funktionieren. Also wir haben eine der modernsten Museumssammlungen, die in klimatisierten Räumen untergebracht sind, die geschützt vor Licht sind. Und gleichzeitig haben wir halt einen sogenannten Showroom, den Club der Funktionäre. Dort haben wir in einer 12 Meter langen Schrankwand des Typ Karats, die in vielen Wohnzimmern der DDR standen, noch Objekte aus der Sammlung ausgestellt, die sich die BesucherInnen dann angucken können. Hinzu kommt, dass sie sich noch in einer zweiten Halle unsere Motorradsammlung angucken können. Das heißt, das sind ungefähr 140 Motorräder aus der DDR und auch zwei Trabis und ein kleiner LKW.
Nach welchem Konzept wurde denn gesammelt und dann auch angeordnet, jetzt mal jenseits davon, dass die Fahrzeuge im zweiten Depot sind?
Also es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Einmal ist jetzt erstmal grundsätzlich die Frage, wie hat man gesammelt, das sogenannte Sammlungskonzept. Unser Sammlungskonzept besteht im Prinzip daraus, dass wir uns in erster Linie auf Alltagskultur aus der DDR und der sowjetischen Besatzungszone fokussieren. Das heißt, wir sammeln im Prinzip alles, was an Gegenständen, Objekten, Dokumenten zu uns gebracht wird, was in der Zeit zwischen dem 8. Mai 1945 und dem 9. November 1989 beziehungsweise dem 2. Oktober 1990 in der DDR im Alltag verwendet wurde. Das ist das eigentliche Sammlungskonzept und über die Jahre ist die Sammlung halt immer mehr angewachsen. Die Motorräder sind halt durch das Motorradmuseum, was dann Teil des DDR-Museums geworden ist, zu uns gekommen. Das ist der eine Teil. Der andere Punkt ist, wie haben wir die Sammlung organisiert? Und das haben wir neu organisiert, indem wir Ende des letzten Jahres von Spandau nach Marzahn umgezogen sind. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie können wir die Objekte so organisieren, dass wir sie immer wieder finden. Das heißt, wir haben eine Datenbank, über die wir die Objekte erfasst haben. Und dann haben wir uns ein System ausgedacht, in dem wir halt den bestimmte Zuordnungen geben können, wo wir die Objekte dann immer wieder finden. Halt in einem Hochregallager, wo ein Palettenplatz vergeben ist, auf dem dann halt ein Karton steht, in dem das jeweilige Objekt ist, das wir dann suchen.
Moment, die Sachen stehen im Karton. Das heißt, ich kann sie dann doch gar nicht sehen als Besucher?
Naja, zum Teil, also die kleineren Objekte sind tatsächlich in Kartons untergebracht und es gibt aber ganz viele Objekte, die halt größer sind. Die stehen in dem Hochregallager unten. Das heißt, man kann die sich anschauen. Und für die normalen Führungen sehen sie einerseits die Sachen, die sozusagen nicht verpackbar sind. Die sind dann im Club der Funktionäre zu sehen oder eben über die Empore oder in der Altenhalle, wo halt die Motorräder stehen. Und gleichzeitig kann man halt, wenn man eine Führung bucht, kriegt man nochmal einen tieferen Einblick in die eigentliche große Sammlung.
Das heißt, wenn ich als normaler Besucher oder Besucherin komme, dann kriege ich doch eigentlich nur so einen Ausschnitt zu sehen, weil ich klettere ja nicht die ganze Zeit die Leitern hoch und runter, um alles zu sehen, was da oben in Kartons steht, oder?
Das ist richtig, aber das ist ja immer so. Das ist ja auch mit Ausstellungen so, dass es immer nur ausschnittartig ist, weil wir ja nicht durch die Kartons durchgucken können. Also wenn wir tatsächlich alles ausstellen wollen würden, dann bräuchten wir ja mindestens 3, 4, 5, 6, 7 Hallen von der Größe, die wir jetzt haben.
Und was ich rausgehört habe, ist, dass Sie auf Spendenbasis gesammelt haben. Das heißt, Sie können nicht immer selber direkt aussuchen, was Sie alles brauchen, sondern Sie haben einige Sachen dann vielleicht nicht und andere vielleicht in zehnfacher Ausführung?
Naja, wir können schon. Also es ist ja nicht so, als dass wir jede Spende, die wir angeboten bekommen, dass wir die nehmen. Also wir suchen schon sehr gezielt aus von den Objekten, die wir nehmen. Ja, und alles, was wir nicht haben, also was wir hier zum Beispiel in unserer Dauerausstellung ausstellen wollen, das besorgen wir dann auf dem Wege des Leihverkehrs mit anderen Museen.
Wissenschaftlicher Berater für diese neue Ausstellung ist der DDR-Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Er ist ja bekannt für seine Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit, auch als Autor einer Walter-Ulbricht-Biografie. Er schrieb ein Buch über seine Landsleute, Freiheitsschock, und auch darüber, warum viele Ostdeutsche Probleme damit haben, Freiheit als Chance zu begreifen. Welche DDR-Geschichte will er denn erzählen?
Das ist eine gute Frage, da müssen Sie ihn fragen.
Na, vielleicht haben Sie mit ihm gesprochen.
Also, na, wir versuchen, ein möglichst ausdifferenziertes Bild von DDR-Geschichte zu bieten, aber gleichzeitig für jeden halt Interpretationsrahmen freizulassen. Also wir können ja mit einer Ausstellung nur erstmal ein Vermittlungsangebot machen. Also das, was wir über die DDR-Vergangenheit erzählen können, ist ja immer nur ein Ausschnitt dessen, was wir Vergangenheit nennen. Und das versuchen wir schon auf einer gewissen Breite zu tun.
Das heißt, Sie versuchen, Alltagsgeschichte durch Objekte zu vermitteln. Kann das denn funktionieren ohne so eine Einordnung oder eine Interpretation? Also wenn ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn so Jugendliche in diese Ausstellung kommen, die, wie man ja weiß, durch Umfragen wenig oder gar nichts mehr wissen über die DDR. Was geben Sie denen denn an die Hand, um das verstehen zu können, was Sie da sehen?
Naja, man muss natürlich einen gewissen Rahmen geben. Das heißt, eine gewisse Einleitungstexte, gewisse historische Fakten können natürlich nur durch die Museumstexte vermittelt werden und andererseits halt eben durch die Führung, durch eine Person, die durch die Ausstellung führt, beziehungsweise in unserem Falle durch das Tebuch führt. Da können wir natürlich einen gewissen Rahmen geben und auch eine gewisse Interpretation. Aber was die Leute am Ende dabei draus machen, das müssen sie selber sehen. Also wir können ja nur ein Angebot machen. Also ob sie das Angebot annehmen, das können wir nicht beeinflussen.
Da kommt ja jetzt vielleicht der Debattenort ins Spiel, der das Ganze ja auch sein möchte. Es gibt ein multifunktionales Zentrum mit zwei großen Hallen. Es gibt aber auch eine Forschungseinrichtung, eine Restaurationswerkstatt, und es sollen Debatten stattfinden. Ist es das Konzept, dass man sagt, wir zeigen die Objekte und gleichzeitig kommen wir mit den Leuten ins Gespräch?
Ja, das ist das, was man in der Führung ja. Also eine Führung ist ja keine einseitige Aktion, sondern es ist ja schon durchaus so, dass wenn man Führungen auch in anderen Museen oder in Ausstellungen macht, dass man ja durchaus mit den BesucherInnen ins Gespräch kommen möchte. Und dadurch entstehen natürlich auch Debatten, und das ist am Ende auch in gewisser Weise ein Ziel für uns.
Und wie lässt sich vermeiden, dass so ein DDR-Museumsdepot keine reine Ostalgieshow wird?
Und dafür sind wir da. Dass wir versuchen einzuordnen, dafür treffen wir eine gewisse Auswahl und dafür geben wir ja auch bestimmte Linien vor. Aber ganz verhindern lässt sich das natürlich nicht. Natürlich wird es Leute geben, die sich an dem Ort einfach positiv an ihre Vergangenheit erinnern, ohne vielleicht die negativen Aspekte der DDR-Diktatur bedenken. Das ist genau das, was ich meine. Das können wir nicht verhindern. Aber wir können immer wieder daran erinnern, was ist das eigentlich gewesen, diese DDR? Dass es halt eine Gesellschaft war, die unter den Bedingungen einer Diktatur existiert hat.
Das Berliner DDR-Museum wird erweitert. Am Sonntag eröffnet in Berlin-Marzahn ein neues Depot mit über 360.000 Alltagsobjekten. Details dazu hatte der Sammlungsleiter Erik Strohmeier-Wimmer. Herzlichen Dank und viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Es ist ja fast egal, was man in deutschen ethnografischen Museen auch anfasst oder wohin man schaut. Die meisten Objekte kamen zu Zeiten des Kolonialismus an die Häuser, als ihre Besitzer von Europäern unterdrückt und ausgebeutet wurden. Das Museum Mark am Roten Baum in Hamburg zeigt jetzt erstmals Objekte des einstigen Kuba-Königreichs, das heute im Südwesten der Republik Kongo liegt. Anfang des 20. Jahrhunderts bereiste der sogenannte Afrikanist Leo Frobenius die Region im Auftrag des Museums. Ein Ereignis, das bei unserer Kunstkritikerin Annette Schneider folgende Frage aufwarf: Was macht ein Deutscher im Kongo, den der belgische König zu seinem Privateigentum erklärt hatte?
Eine Antwort gibt ein Brief, mit dem die Ausstellung eröffnet. In ihm schreibt Leo Frobenius dem Direktor des damaligen Hamburger Völkerkundemuseums, er hätte gerade eine weitere Kiste losgeschickt.
Inhalt: ca. 105 Masken. Das Tollste an Verschiedenartigkeit, das man sich aus Afrika denken kann. Über 500 Mungeris, geschnitzte Deckelgefäße der Bakuba. Das ist die Bombe. Circa 220 Holzbecher gegen 400 Ahnenfiguren. Circa 150 Samtstoffe etc. etc.
Am Ende waren es etwa 9700 Gegenstände, die Frobenius zwischen 1904 und 1906 aus der Kasai-Region nach Hamburg verschiffte und die seitdem unbeachtet im Museumsdepot liegen. Seit 2 Jahren ist Aziz Sanjar Leiter der Afrika-Abteilung des MARC. Was ging ihm durch den Kopf, als er diese vergessene Riesensammlung zum ersten Mal sah?
Was das auslöst, ist natürlich erstmal eine Traurigkeit, ja, dass der Großteil dieser Gegenstände in ihren Ursprungsorten fällen.
Die Ausstellung will erst einmal Erinnerungen wiederherstellen, in Deutschland und im Kongo. Was bedeuten die kunstvoll verzierten Masken, Skulpturen, Schatullen und geflochtenen Bilder? Wie genau kamen sie ans Museum? Dafür reiste der kongolesische Mitkurator Kabila Kiovo Stefan in die Kasai-Region und legte dort einigen Menschen hunderte Objektfotos vor.
Es war eine bittere Erfahrung, weil ich die Menschen daran erinnern musste, was sie vergessen hatten. Es stellte sich heraus, die meisten konnten sich nicht erinnern. Nicht, weil sie sich nicht erinnern wollten, sondern weil die Geschichte im Kongo nicht mehr vorhanden ist.
Von WissenschaftlerInnen des Nationalmuseums in Kinshasa und einigen sehr alten Menschen gab es Antworten. In Videos berichten sie über die oft rituelle Bedeutung der Objekte, die für Geschichte und Tradition der Kuba unersetzlich seien, weshalb diese sie auch nie freiwillig an Frobenius gegeben hätten. Zumal die Einheimischen damals massiv gegen das koloniale Zwangsarbeitersystem kämpften und vom belgischen Militär brutal niedergeschlagen wurden, erzählt Aziz Sanjar und fragt:
Wie ist es ihm dann gelungen, überhaupt diese Stücke zu bekommen? Wobei die Leute ja vor Ort sehr misstrauisch und definitiv nicht bereit waren, mit Europäern derartige Geschäfte zu machen.
Beeindruckend verwebt die Ausstellung Geschichte und Gegenwart, führt mit historischen Dokumenten wie Frobenius Tagebüchern, mit aktuellen Interviews und niedrigschwelliger Kunst die strukturelle koloniale Gewalt und deren fehlende Aufarbeitung bis heute vor Augen. In einer wandfüllenden Grafiknovel etwa erlebt ein Kuba-Junge auf einer Zeitreise, wie Frobenius agierte.
Also es war ihm erstmal wichtig, das Misstrauen der Leute zu überwinden und das auf eine taktische Weise, indem die Leute vor Ort überlistet wurden oder einfach durch Bestechungsgeschenke überzeugt werden konnten. Wir nennen das Frobenius taktische Agenda.
400 Lastenträger beschäftigte Frobenius, die 3 Jahre lang aus dem Südwesten des Kongo schleppten, was der sogenannte Afrika-Forscher bekommen konnte. Die Zerstörung des historischen Gedächtnisses der Kuba-Kultur war fundamental. Davon erzählt auch ein großes Bild, das in der jahrhundertealten Tradition des Webens mit Palmenblattfasern im Auftrag des Museums entstand. Es zeigt Frobenius auf der Jagd nach Kulturobjekten. Neben ihm holen ein Fahrradfahrer und eine große runde Uhr das Geschehen ins Heute und scheinen zu fragen, wann endlich bekommen wir unsere Objekte zurück.
Wir merken schon, dass viele, nicht nur in Kongo, es gibt es auch in allen anderen Gesellschaften, die diese Zeit durchlebt haben, dass die jüngere Generation jetzt nochmal darunter leidet, dass das Wissen über diese Kulturgüter jetzt fehlt. Und das ist ein Schock, also ein Schock für die heutige Generation.
womit wir beim Thema Restitution wären und bei Barbara Plankensteiner, der in Sachen Kolonialismusaufarbeitung sehr engagierten Direktorin des MARC, die auf meine Frage, ob sie jetzt die Objekte dem Nationalmuseum in Kinshasa überlassen würde, auf museumsübliche Weise reagiert. Sie erzählt von den Kriegsverheerungen des Landes und dass man ja noch gar nicht wisse, wem die Dinge gehörten.
Restitution ist nicht ein Thema, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir das gefunden, jetzt schicken wir es zurück. Wir müssen ja zuerst wissen, mit wem besprechen wir das.
Und so Barbara Plankensteiner weiter.
Das muss auch das Museum wollen. Die sind gerade dabei, sich zu organisieren. Und wir hatten auch einen Kurator des Nationalmuseums einmal hier. Also der kennt auch unsere Sammlungen. Aber wir können den Menschen das auch nicht wirklich aufzwingen. Ja? Also wir bewahren es auf und werden es weiter erforschen. Mehr kann ich im Moment einfach nicht dazu sagen.
Barbara Plankensteiner, Direktorin des Hamburger Museums MARC, über noch unklare Rückübertragungsprozesse. Ihr Haus zeigt die erste Ausstellung von Bakuba-Kunst aus dem Kongo noch bis zum 3. August. In der Fazit Kultur-Presseschau wird es heute nicht wirklich heiter werden. Die Weltlage spiegelt sich auch in den Feuilletons der Dienstagszeitung wieder. Dennoch, kleiner Spoiler, Hans von Trotha bleibt nicht nur düster in seiner Auswahl.
Für die FAZ berichtet Nina Rehfeld aus den USA, was uns hier auch so schon aufgefallen ist. Im Amerika dieser Tage könnte man meinen, dass die politische Opposition die Waffen gestreckt hat, während Trumps Anhänger der Demontage des transatlantischen Bündnisses applaudieren, der Verwüstung der Bürokratie durch Elon Musk und der willkürlich erscheinenden Entlassung zehntausender Berufsbeamter und Wissenschaftler. Wirksamer Gegendruck gegen Trumps Durchmarsch sei kaum zu erkennen. Die New York Times postete auf ihrer Meinungsseite eine sarkastische Videoanleitung zum Widerstand, welche die Resistance-Flämmchen der Demokraten dokumentiert. Da skandiert der Minderheitsführer im Senat Chuck Schumer bei einer Kundgebung ein lahmes »We will win«. Da ergehen sich Anti-Trumper in den sozialen Netzwerken in Sieste-Posts. Da geben prominente Politiker schlappe Trump-Witze und Protestgedichte zum Besten und bekennen TikToker, sie könnten das alles nicht mehr mit ansehen. Die Demokraten, resümiert Nina Rehfeld, überlassen ihre Wähler der Kettensäge von Trump und Musk. Und Europa der von Putin. Je weiter im Osten Europas man wohnt, desto konkreter wird dieses Gefühl. Für dieselbe FAZ berichtet Jüri Reinwehre aus Tallinn. Die Esten beschäftigen sich mit der Frage, was im Fall eines russischen Einmarschs zu tun ist. Die Alternative lautet, nach Spanien fliehen oder in die Wälder. Das erklärt sich so. Jener Teil der Esten, der über etwas Geld verfügt, denkt schon länger darüber nach, die Heimat notfalls zu verlassen. Vermögende Familien verkaufen ihre Zweitwohnungen, um sich Immobilien in Spanien zuzulegen. Das Gebiet der baltischen Staaten ist klein und größtenteils flach, ein leichtes Opfer für eine große Armee. Die Geschichte lehrt, wenn Widerstand überhaupt einen Sinn hat, dann nur indem man sich in kleinen Gruppen in den Wäldern versteckt, dann ist es zumindest schwierig, alle Menschen auf einmal zu töten. Überlegungen im Feuilleton 2025. Wer hätte sich das vorstellen können? Irgendwie sieht Europa eh gerade alt aus, auch im Feuilleton. Noch konstatiert Katja Epstein, sie sei jetzt 80, da ist Nina Hagen schon 70. Zumindest, falls so etwas Weltliches wie Alter für sie gerade existiert, wie Jakob Biazza in der Süddeutschen vermerkt. Er würdigt sie als brillante Sängerin, Protofeministin, Punk-Ikone, NDW-Bundespräsidentin und UFO-Theoretikerin, während David Ensikat im Tagesspiegel die Godmother of Punk feiert, was ja irgendwie dazu passt, dass es Jesus war, der ihr immer wieder geholfen hat. Jener Typ, dem sie, wie es im Tagesspiegel heißt, schon in Ost-Berlin auf ihrem ersten LSD-Trip begegnet sei. Lucky her. Und wir hoffen ernsthaft, Friedrich 500 Milliarden Merz würde uns jetzt irgendwie retten, weil Infrastruktur. Wirklich? In der Süddeutschen meint Gerhard Matzig zwar, es sei schon eine gute Idee, 500 Milliarden Euro für die marode Infrastruktur auszugeben, befürchtet aber auch gleich, dann wäre theoretisch auch viel Geld vorhanden, um noch die absurdesten Projekte zu finanzieren, statt endlich einmal effizient und planvoll die lähmende Misere der Infrastruktur in den Griff zu bekommen. Dort also, wo es echte Probleme gibt, und zwar strukturelle Probleme. Das gesamte Wesen des Planens und Bauens, bringt der süddeutsche Autor das Elend, an dem er publizistisch seit langem leidet, auf den Punkt, gehört von Grund auf saniert und modernisiert. Und mit Baugesetzen und Baubeamten ausgestattet, die nicht das System in Deutschland untergraben. Live berichtet er aus München, dass der Weg vom Hauptbahnhof, Umbau verzögert, über diverse Benko-Ruinen, Umbau verzögert, bis zum Marienhof, Umbau verzögert, in, sagen wir, 30 Jahren nicht mehr so anmutet wie dieselbe Strecke nach dem Krieg. Wer mag das noch glauben? Infrastruktur, so fasst es Gerhard Matzig mit einer Formulierung des Zeitfeuilletonisten Hanno Rauterberg, ist die Kunst des kollektiven Wollens. Um hinzuzufügen, fehlt nur noch das Können. Dann also erstmal vielleicht doch besser Jesus.
Die Kulturpresseschau von und mit Hans von Trotha, und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche eine gute Nacht. Machen Sie es gut.